Okay, let's go.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena.
Lena. Hi, ich muss immer schmunzeln mit unserem Intro, ey. Oh, schön, ey. Ja,
manches ist etwas improvisiert, ne?
Ja. Egal. Es ist authentisch. Darum geht's.
Genau.
Ja, heute geht's nochmal um Lernen und Leistung und Selbstoptimierung und alles, was damit zu tun hat.
Genau. Wir haben ja beim letzten Mal in der Folge drüber gesprochen, inwieweit Sicherheit und Lernen im Verhältnis zueinander stehen, ob es da ein Spannungsfeld gibt, wenn ich zu sehr in der Komfortzone bleibe, vielleicht zu stark eher in so einen Rückzug gehe oder mich schone. Und haben ja eigentlich auch so ein bisschen dazu ermutigt, diesen Bereich irgendwie ein wenig mehr auszukundschaften zwischen Komfortzone und leichter Irritation. Und
Entwicklungsbereich, genau.
Genau, den Entwicklungsbereich. Und auch da wollen wir natürlich heute nochmal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob kritisch, doch vielleicht schon, draufschauen und uns nochmal die Frage stellen, ja, müssen wir uns denn permanent entwickeln oder müssen wir permanent lernen? Das ist ja etwas, was in unserer Leistungsgesellschaft allgegenwärtig ist und ja, somit ja auch der Begriff Lernen manche Assoziationen auslösen kann, die eher in Richtung Fortschritt, also ich muss vielleicht besser werden oder ich muss was leisten, ich muss mich optimieren, also dass wir das damit
Wachstum
verbinden.
Ja.
Genau. Und jetzt kommen wir ja beide aus dem Yoga. Ich glaube, dafür ist es nochmal extrem wichtig, das zu sagen.
Ja.
Darum geht es ja gar nicht im Yoga. Ne? Also das ist ja eigentlich ein ganz anderer Weg, den wir da verfolgen. Und trotzdem im modernen Yoga gibt es da, glaube ich, häufig eine Verwechslung. Und genauso kann man das aber auch auf andere Kontexte übertragen, auch im Krafttraining und so weiter. Da geht es ja vielleicht auch plakativ irgendwie um Fortschritt und Mehrgewichte und so weiter. Und gleichzeitig, so wie du Krafttraining ja auch lebst und weitervermittelst, stecken da ja so viele andere Komponenten drin, die ja eine Entwicklung auf anderen Ebenen ermöglichen, die sich jetzt nicht nur dadurch messen lassen, wird jetzt mein Bizeps größer oder packe ich mir jede Woche irgendwie 0,5 Kilo mehr drauf. Ne?
Ja, voll. Ja, absolut. Und ich meine, ich glaube, dass diese das ist dieses Spannungsfeld zwischen was tue ich für mich und was ist am Ende für außen, für Wachstum, für besser aussehen, schneller sein, gesünder sein und. Dass das halt sehr weit gestreut ist und sehr breit ist. Und ich glaube, dass das in der heutigen, also heute mit den ganzen Social-Media-Kanälen, die wir alle haben, mit den ganzen Medien, die wir einfach konsumieren können, super schwierig ist, sich da wirklich, also bei sich zu bleiben. Und du sprachst es ja eben auch Yoga an. Ich meine, Yoga ist ja alles, also das wurde vor vielen von tausenden Jahren als Konzept halt entwickelt, beziehungsweise ist gewachsen. Da gab es halt kein Instagram. Da hat man kein Foto von einer Position gemacht und dann gesagt, so muss die aussehen. So, da waren halt, da war halt dann die persönliche Arbeit mit einem Yoga-Lehrer oder, also ja, Yoga-Lehrer kann man da, glaube ich, sagen, war halt das Ausschlaggebende und wie ich meine, ich sag mal, spirituelle und geistig meditative Entwicklung gemacht habe. Da ging es ja gar nicht so sehr um Asana und Co. Und das, was mit dem Yoga einfach in den letzten Jahrzehnten passiert ist, so, ich würde sagen, ab den 80ern zunehmend und wahrscheinlich sind wir jetzt gerade auf dem Peak, wo es vielleicht sogar gerade wieder am Kippen ist, ist ja, dass es eigentlich nur noch darum ging, irgendwie Yoga zu benutzen, um einen Lifestyle zu optimieren. Und das ist es halt nicht.
Ja, total. Und ich denke auch mit, dass wir in der heutigen Zeit irgendwie sehr auch in Messbarkeit unterwegs sind. Ja. Also natürlich Kapitalismus als System dahinter. Natürlich kann ich messen, wie viel Geld ich damit verdiene als Yoga-Lehrerin. Ich kann aber auch relativ schnell, also das ist viel einfacher, diesen vermeintlichen Fortschritt an äußeren Dingen wie Beweglichkeit. Ich kann ja relativ leicht sehen, komme ich jetzt tiefer in der Vorbeuge oder bleibe ich immer noch aufrecht sitzen oder kann ich jetzt einen Handstand oder kann ich dies, das? Das ist auf den ersten Blick eigentlich zu erfassen und auch braucht man nicht viel Hintergrundwissen. Es ist wenig komplex, da können die meisten Leute dann vermeintlich sehen, ach ja, guck mal, da ist dieser Fortschritt. Und wir messen aber natürlich da vielleicht nicht die richtigen Dinge und auch nicht mit den richtigen Instrumenten. Aber das ist etwas, wo in unserer modernen Gesellschaft einfach viel Wert drauf gelegt wird. Sowas, was ich mit einem Blick erfassen kann, irgendein Foto, gerne irgendwas Spektakuläres, so dass gerade diese Asana-Komponente sich dann ja auch gut eignet, um die rauszuziehen und da ja den Fortschritt daran zu messen, dass ich beweglicher werde, dass ich komplexere Positionen mache oder eben auch so eine spektakuläre Praxis irgendwie für mich entwickle.
Total. Und ich denke da gerade so drüber nach. Also ich habe ja ein Unternehmen und es geht ja auch da immer um Messbarkeit nicht, aber Sichtbarkeit, die irgendwo ran ja messbar gemacht wird. Und ich tue mich zum Beispiel total schwer damit, Kundenstimmen zu veröffentlichen. Mhm. Also einen Kunden vor die Kamera zu packen oder eine Kundin zu sagen, so hier, mach mal, sag mal, wie toll das hier alles ist. So, weil, also erstmal ist es ja super individuell. Zweitens geht es mir gar nicht so sehr darum, irgendwie so ein Flex zu haben nach außen, sondern das viel Schönere ist ja eigentlich, wenn einfach eine Kundin zu mir kommt und sagt, boah, Lena, ey, mein Sohn, der war letztens so anstrengend und ich merke einfach, dass das Training bei dir mich resilienter macht. Ich konnte einfach viel gechillter in diesen Situationen zu reagieren. Mhm. Und es sind halt nicht, boah, ich kann jetzt 10 Kilo heben oder 80. Nee. Mhm. Ich bin resilienter mit meinem Sohn. Und das sind halt so Ziele oder einfach Outcomes, die total schön sind, die wir auch alle als schön bezeichnen, was aber, ich glaube, für die wenigsten ein Punkt ist, warum sie jetzt plötzlich zu Bahu gehen würden.
Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ich glaube, das kannst du gut ausschlachten und sagen, hier, komm zu Bahu, dann kannst du besser mit deinen anstrengenden Kindern umgehen.
Ja, okay, nur, ja klar, aber worauf ich hinaus will ist, das ist halt weniger, das füttert halt weniger dieses Leistungssystem.
Ja.
Das geht ja eigentlich davon weg.
Ja, stimmt, den Punkt sehe ich, genau.
So, und das meine ich.
Das stimmt.
Und wir hängen halt im Prinzip alle immer wieder in dieser Leistungsspirale.
Ja.
Und so sehr ich auch nicht möchte, dass wenn ich auf der Yogamatte stehe, keine Ahnung, eine Vorbeuge fühlt sich so und so an, ein Trikonasana so und so. Ich fühle, wo bei mir Schluss ist und mein Gehirn sagt trotzdem, na, aber. So. Und ich glaube, es ist so schwierig, aus dieser Leistung, Selbstoptimierungsvergleich etc. Spirale einfach rauszukommen. Und ab dem Punkt bin ich ja überhaupt nicht mehr im Modus, lernen zu können. Dann denke ich ja nur noch darüber nach, wie sieht mein Nennene aus? Oh, kann ich jetzt endlich 8 Kilo heben anstatt von 6? Was auch immer.
Ja. Ich finde, das ist die eine Komponente, die da drin steckt in deinem Beispiel, ne? Dass es da eben um diesen Weg nach innen geht und nicht um nach außen irgendwie was zu repräsentieren und zu zeigen, hier, jetzt habe ich hier 10 Stunden investiert, das war mein Outcome, cool. Und ich finde, der zweite Punkt ist auch so, dieses klassische nicht so stark zielorientiert, sondern prozessorientiert unterwegs zu sein, weil ich denke schon, du kannst das ausschlachten und kannst das verkaufen und sagen, so hier, dann könnt ihr jetzt alle besser mit euren Kindern umgehen. Nur das kannst du ja im Prinzip nicht versprechen. Und im Prinzip geht es beim Yoga ja gar nicht drum, das Ergebnis im Blick zu haben und zu denken, so, ich mache jetzt Yoga, damit ich besser mit meinem Kind umgehen kann, sondern auch das, selbst wenn es mehr schon mal etwas weniger oberflächlich ist, als zu sagen, ich will jetzt irgendwie mich über meine Beine ablegen können in der Vorbeuge. Aber was genau unser Weg nach innen ist und was unser Erkenntnisweg ist, das steht ja nicht vorher drauf. Also das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn du jetzt rausgehst und sagst, hier, ihr 10 Mütter werdet jetzt alle besser mit euren Kindern umgehen können. Das kann ja sein, dass es wird so sein, dass für jede einzelne Person der Weg dahin ganz anderer ist, vielleicht auch das Outcome ein anderer ist, das Tempo ist unterschiedlich, weil es eben letztlich eigentlich ein Weg von Selbsterkenntnis ist und der ist halt nicht so vorgezeichnet, dass wir ihn direkt mit einem Ergebnis irgendwie labeln können und das verkaufen können.
Ja, also du hattest das als Erkenntnislernen bezeichnet und das ist es ja. Also es ist ja ein Lernen auf einer tieferen Ebene, wo wir halt in die Erkenntnis von etwas kommen. Also genau. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich Trikonasana besser kann oder plötzlich eine 20-Kilo-Hantel heben kann, sondern die Erfahrung, die ich da mitgemacht habe, wie die Mutter, die sagt, hey, ich kann jetzt resilienter mit meinem Kind umgehen.
Genau, vielleicht können wir das auch nochmal so ein bisschen aufdröseln, ne? Dass wir durchaus, ich nehme jetzt mal Yoga-Unterricht, dass wir da auf verschiedenen Ebenen ja auch lernen können. Und es ist ja durchaus eine auch völlig legitime Komponente, auch im Yoga-Unterricht zum Beispiel sich technisch zu entwickeln oder motorisch. Das haben wir im Prinzip beim letzten Mal auch besprochen, ne? Es ist ja cool, wenn ich neue Bewegungsspielräume für mich entdecke oder wenn ich an etwas arbeite und zum Beispiel, das wäre jetzt Krafttraining, aber irgendwie auf einmal die 5-Kilo-Hantel heben kann und mich auch im Alltag kräftiger fühle. Ne? Also ich kann Koordination, Balance irgendwie weiterentwickeln. Also diese Ebene von technischem oder motorischem Lernen ist ja durchaus auch im Yoga-Unterricht vertreten. Dann haben wir ja aber auch so ein Wahrnehmungslernen. Wir haben es beim letzten Mal mit Propriozeption auch teilweise beschrieben. Ja. Ne? Also dieses nach innen zu gehen und ins Spüren zu kommen. Zum Beispiel über den Atem den wahrzunehmen oder unsere muskuläre Anspannung wahrzunehmen, uns im Raum irgendwie zu orientieren und ja letztlich auch feiner werden zu werden in der Bewegungswahrnehmung. Ne? Das ist ja auch eine Ebene von Lernen im Yoga. Und dann gibt es aber auch noch dieses Erkenntnislernen, dass ich etwas über mich lerne. Also gar nicht nur in dem Moment, was nehme ich jetzt wahr, sondern vielleicht auch diesen Weg, vielleicht stehe ich auf einem Bein und fall aus der Position raus und merke, oh krass, das fühlt sich nach Kontrollverlust an. Das finde ich schwierig. Oder was löst das dann bei mir aus? Oder ich merke, wo Herausforderungen sind. Ne? Vielleicht bin ich körperlich zu irgendeiner Asana in der Lage, aber mental gibt es eine Blockade oder finde immer die gleichen Positionen scheiße, weil ich irgendein bestimmtes Gefühl bekomme. Damit kann man ja dann auch weiter arbeiten.
Total. Und also diese drei Ebenen, also motorisches Lernen, körperlich-motorisches Lernen, Wahrnehmungslernen und dann Erkenntnislernen, die gibt es ja nicht nur im Yoga, die gibt es ja im Prinzip in allen Bewegungsbereichen. Und wie wir das beim letzten Mal halt auch gesagt haben, das ist jetzt egal, ob das Judo, Tennis, Fußball, Hockey oder Eisstockschießen sind. Überall finden im Prinzip diese Ebenen parallel statt. Und wenn wir uns dann nochmal wieder die Ebenen der Sicherheit aus der letzten Folge hervorrufen, wo es halt einmal um die körperliche, nervensystemische und halt auch psychische Sicherheit geht, oder hatten wir psychologische Sicherheit, hatten wir gesagt, die Ebenen laufen ja auch noch wieder nebenher, genauso wie Raum, Beziehung etc. pp. Wir führen jetzt hier gerade so ein bisschen zusammen, was wir uns in den letzten Folgen vielleicht auch so ein bisschen erarbeitet beziehungsweise versucht haben zu erklären. Und ich glaube, dass die, dass dieser Leistungsaffe, ich nenne den immer Leistungsaffe in meinem Kopf, dass der halt ganz besonders da ist. Ich glaube, wenn es um motorisches Lernen geht, so, ach, ich kann das doch besser und das muss doch irgendwie noch gehen. Weiß nicht, das ist jetzt, stelle ich auch einfach mal so als Frage in den Raum, in unseren Raum. Gibt es irgendeine Ebene, wo dieser Leistungsaffe stärker vertreten ist? So, weil am Ende ist er da, nimmt er ja ganz vielen Ebenen Raum. Und er verhindert ja eigentlich, dass das Lernen überhaupt umfänglich möglich ist. Stelle ich jetzt als Hypothese mal uns hier so in den Raum.
Ich frage mich gerade, verhindert der das? Also auf umfänglich ist, glaube ich, das Stichwort.
Ja.
Weil es kann ja auch durchaus sein, ich denke jetzt mal laut, dass das schon auch ein Antrieb sein kann, ne, wo ich mich auf Ebenen verbessere und entwickle. Jetzt ist vielleicht die Frage, also gerade natürlich auf dieser Ebene technisches, motorisches Lernen, auf jeden Fall ist das ja ein total starker Antrieb, ne? Wenn dieser Leistungsaffe mir sagt, werd besser, werd besser, werd besser, kann ich ja, also die Zeit, die Kraft, all das irgendwie besser investieren, um ja die nötige Ausdauer auch an den Tag zu legen, so durchzuziehen. Ne? Also auf der Ebene kann das ja durchaus ein Antrieb sein. Auf der Ebene von Wahrnehmung, ja, ist die Frage, ob wir,
also das ist dann da Kontrolle.
Genau, da schränkt es natürlich
bei Regulation
immer eher ein.
Ja.
Genau. Also da sind wir, also immer, wenn wir dann zu stark irgendwie ja auf eine Sache fokussiert sind, auf das Ergebnis oder auf diesen Fortschritt, dann wird es ja enger und der Wahrnehmungsraum wird kleiner. Von daher würde ich denken, dass es dem Wahrnehmungslernen eher ein Stück weit entgegensteht und dem Erkenntnislernen über sich sozusagen. Auch das erfordert ja eine gewisse Offenheit, ne? Ich meine, ich kann ja durchaus, nehmen wir an, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, ich will unbedingt Handstand lernen, weil das habe ich auf Insta gesehen und 10 andere können das auch. Und jetzt nehme ich mir das auch vor.
Ja.
Ich weiß nicht, wenn ich, ob das dem im Wege steht, ich kann ja durchaus vielleicht auch merken, okay, an der Stelle halte ich fest, entweder an der Stelle hapert es technisch oder im Kopf habe ich jetzt gerade diese oder jene Befürchtung. Also das würde ich schon denken, dass ich das auch aus diesem Prozess mitnehmen kann. Ich glaube, die Frage ist eher, was mache ich dann daraus? Ne? Welche Schlussfolgerungen? Also die Schlussfolgerungen sind wieder dann nicht so offen, finde ich, wie sie vielleicht eigentlich, wie die Idee ist, wie sie sein sollten. Weil dann würde ich ja immer denken, ah, da muss ich mich mehr anstrengen oder da muss ich daran oder das beheben oder so.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir das Nervensystem da halt wieder mit einbeziehen und seine Muster. Und ich meine, am Ende fütter ich ja mein, also das Körperlernen, das motorische Lernen, fütter ich ja auch durch mein, ich sag mal, autonomes Nervensystem. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur am Leisten, Leisten, Leisten bin, dann ist mein autonomes Nervensystem eigentlich ganz schön gestresst.
Mhm.
So.
Ich glaube, das ist wieder auch eine Frage dann von Effizienz, ne? Viele Leute sind ja auch sehr leistungsfähig in einem permanenten Survival-Modus. Ja,
aber die Frage ist gesund?
Ist gesund, ne? Das ist eine ganz andere Frage. Und ich glaube auch, es kostet dann viel Disziplin und Kraft und so immer wieder dran zu bleiben am Training. Und wir lernen vielleicht dann auch, wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, manchmal braucht es auch Irritation oder Fehler, wo Informationen drin stecken. Ne?
Ja.
Wenn ich da natürlich eher verbissen dran gehe und die vermeiden will und die Perfektion suche, dann habe ich vielleicht auch manche wichtige Informationen auf diesem Weg, sowas Komplexes wie Handstand zu lernen, fehlen mir dann. Und dann brauche ich vielleicht auch insgesamt viel länger, weil ich denke, ich muss Kraft aufbauen oder ich muss noch mehr Sit-Ups machen oder so. Und vielleicht ist das aber gar nicht mein Weg in dem Moment, sondern vielleicht braucht es dann doch mehr Loslassen an der einen oder anderen Stelle oder was auch immer, ne?
Ja, ich glaube, die Irritation, wenn ich jetzt ich kenne ja diesen Leistungsaffen. Ich meine, ich habe
ja, ich auch. Ich kenne auch den Wunsch, Handstand zu können.
Ja, ja. Ich auch. Ja. So, Handstand und am besten noch Laufen auf den Händen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Jetzt musst du einmal überbrücken, mir ist der Gedanke verloren gegangen. Was wollte ich denn sagen? Guck mal, das hatten wir auch noch nicht im Podcast, dass ich das verloren habe. Jetzt weiß ich wieder. So die Irritation.
Ja.
Die Irritation für meinen Leistungsaffen wäre ja das Gegenteil. Langsamkeit. Nicht den Handstand üben. Mhm. 3 Tage Pause. Keine Sit-Ups. Das wäre die Irritation. Und da findet dann das Erkenntnislernen, das Wahrnehmungslernen und vielleicht auch sogar motorisches Lernen statt.
Sofern nicht nur dein Leistungsaffe das jetzt lernen will, um sich darin zu verbessern, sondern dein ganzes System damit bei ist. Ne?
Absolut. Und ich glaube halt, dass Leistung auch Komfortzone ist. Also Komfortzone heißt ja, das ist das, was ich kenne. Das ist das, was ich gut kann. Das ist das, wo ich mich auskenne. Das ist Sicherheit. Das ist Zuhause. Das ist Home. So, wenn mein Zuhause jetzt ist, ich habe, Handstandtraining, dann gehe ich noch joggen und habe auch noch meine Workout-Routine oder irgendwie sowas. Und das wiederhole ich immer wieder so und merke aber, ich optimiere mich jetzt noch mehr, gebe da noch mehr rein, noch mehr. So, dann ist das ja der Kern dessen, was ich gut kann, nämlich schnell, viel leisten, optimieren, etc. pp. Das ist ja das, was mir Sicherheit gibt. So, wenn ich jetzt diesen Kreis unterbrechen möchte, aus dem Leistungsgedanken heraus, dann wäre ja die Entwicklungszone zu sagen, jetzt ist heute mal kein Handstandtraining, kein Joggen, kein noch Workout und so. Du machst das alles jetzt einmal die Woche. Über 4 Wochen. Und dann guck mal, was in deiner Entwicklungszone passiert. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir in der letzten Folge auch drauf eingegangen sind, dass sich Lernen halt pieksig anfühlt, dass sich das halt auch manchmal nicht gut anfühlt, dass es anstrengend ist, etc. pp. Das ist genau das für den Leistungsaffen, für den Leistungsmenschen. Ich meine, in meiner Yoga-Phase, also wo ich noch sehr, sehr, sehr viel praktiziert habe, hätte ich ein Trikonasana da mal nicht so gemacht, wie ich hätte können, sondern wäre da ganz anders reingegangen. Das wäre völlig außerhalb meiner Komfortzone gewesen. Weil das entspricht ja nicht dem, wie mein Optimierungsleistungsgedanke das zulässt. Das ist ja ein Rückschritt. Mhm. Aber das wäre Entwicklung gewesen, weil ich dann vielleicht festgestellt hatte, das fühlt sich ja viel besser an. Ist viel unangestrengt, da kann ich viel besser atmen. Und dann sind wir halt wieder bei dem Wahrnehmungslernen, bei diesen 3 Ebenen, die halt ich finde das motorische Lernen, das ist ja motorisches Lernen. Ich gehe aus etwas wenig, also ich gehe da raus, also aus Trikonasana, aus meinem Handstandprogramm lerne ja trotzdem im Körper motorisch und gewinne ja dadurch, dass ich etwas anders mache, an Wahrnehmung dazu.
Ja, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen Lernen und Entwicklung voneinander abgrenzen, weil wir vielleicht auch im Prozess feststellen werden, ob das so die richtigen Begriffe sind. Aber das Lernen ist ja auch nicht ausgeschlossen auf der motorischen Ebene, wenn ich zum Beispiel mein Trikonasana perfektioniere oder so.
Nee.
Und die Entwicklung entsteht Stimmt. aber möglicherweise dadurch, wenn alle drei Ebenen ja. auf Dauer mit involviert sind, ne? Und ich die alle im Blick habe.
Ja, und, das stimmt.
Und ich finde, das ist ja auch, vielleicht sind das zwei ganz gute Begriffe, um so dieses Spannungsfeld zu beschreiben, weil ich finde, es ist durchaus auch berechtigt, die Frage, ja, wenn jetzt jemand unsere letzte Folge gehört hat, ja, warum soll ich denn im Yoga jetzt schon wieder lernen? Ich will da mal einmal Pause haben von diesem ja. Lernen, 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 Optimieren und so weiter, weil wir das ja eben oft auf diese sehr sichtbare Ebene so beschränken. Aber eigentlich diese Entwicklung, das ist ja der Ursprungsgedanke vom Yoga, dass wir eigentlich die Muster, die wir haben, die Prägung, die wir haben, durch mehr Bewusstsein für uns entdecken und im Zweifelsfall auch verändern wollen. Also eben nicht im Sinne der Optimierung, sondern im Sinne der Erweiterung der Erfahrung.
Ja.
Also dass wir durchaus merken, so wo habe ich bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Reaktionsmuster, die immer anspringen und so, ne, die mir aber vielleicht auch im Wege stehen und vielleicht auch dazu führen, dass ich mich vielleicht auch schräg verhalte in manchen Situationen oder ja. andere da irgendwie auch drunter leiden oder auch ich selber. Also letztlich will uns das ja alles offener machen, uns mehr Handlungsmöglichkeiten zu geben, auch im Sinne von irgendwie, dass wir uns und andere auch gut behandeln können.
Ja, absolut. Aber es geht ja im Prinzip, beziehungsweise, was du ja jetzt gerade gesagt hast, ist, korrigier mich, Komfortzone, also einfach mal zu sagen, ich bleibe jetzt da, wo ich gerade bin, ist doch völlig in Ordnung.
Ja, wenn es bewusst passiert sozusagen, also wenn es ja. nicht aus einem, ich will dieses oder jenes verhindern, also ich meine, ja. es ist immer in Ordnung, ne? Aber ja. jetzt im Sinne dieser ganzheitlichen Entwicklung oder so, ja. Wäre es als bewusste Entscheidung sozusagen auch ein Entwicklungsschritt, wenn ich sage, okay, ich trete jetzt aus dem, ich muss immer meine Komfortzone erweitern, wenn das mein Muster ist, da aus.
Ach, ja.
Dann ist das auch eine Weiterentwicklung, wenn
ich also,
in der Komfortzone bleibe.
Ich finde das Thema insofern gerade total spannend, als dass ich da einfach für mich auch gerade total dran bin, weil ich glaube, dass wir eine Generation sind, die super stark in diesem Leistung immer mehr und aber halt gar nicht so sehr um einen wirtschaftlichen Profit, also um irgendwie, ich sag mal, wirtschaftlich da jetzt gerade was reinzugeben, so wie jetzt die Generation unserer Eltern, die ja einfach sehr stark auch im Aufbau, im Auftrieb, im wirtschaftlichen Wachstum waren. So, und bei uns ist die Leistung viel mehr auf das, was uns persönlich angeht. Also wirklich eher in diesem Selbstoptimierungsbereich ansässig. Und ich glaube aber auch in diesem Vergleichsbereich, also uns vergleichen mit anderen. Und gerade wenn wir in Gruppen Sport machen, Yoga machen, Krafttraining, was auch immer, sind es ja immer zwei Partner, die dabei sind. Also mein Selbstoptimierungsleistungsaffe, aber auch dieser Vergleichsaffe. Die hängen ja beide auf meiner Schulter. Und ich frage mich gerade, wie einfach das ist, in der Yoga-Klasse zu sagen, na, ich mache heute einfach mal alles in, ich sag mal, Asana Basic. Das soll jetzt gar nicht irgendwie doof klingen oder so, sondern ich übertreibe halt nicht. Ich gehe heute nirgendwo tief rein. Ich mache heute, also Glaubst du, dass ein Mensch das einfach so aus sich heraus macht?
Ja. Also, ich will nicht sagen, also, das, also ja, kann schon sein, aber ich würde auch sagen, dass das sehr viel voraussetzt an, an Prozessen, die dann irgendwie schon abgelaufen sind, ne? Also, das wahrscheinlich schon hinterfragt zu haben oder ja, sich irgendwie freigemacht zu haben von Vergleichen.
Ja.
Ein Selbstwertgefühl unabhängig davon irgendwie zu entwickelt zu haben, was, was andere machen. Also ich glaube, das ist durchaus möglich, aber ich glaube,
ja,
es setzt halt viel voraus.
Aber jetzt stehe ich in dieser Yoga-Klasse. Anders. Was ist denn unsere Rolle als Teacher, als Yogalehrerin, als Bewegungstherapeutin, was auch immer? In diesem Kontext. Weil die SchülerInnen, die kommen ja alle aus einem Leistungstag mit einem Leistungsaffen, mit einem Selbstoptimierungsaffen, wollen aber eigentlich nur Ruhe und zu sich selbst finden. Ich mache das jetzt mal sehr plakativ. Wollen irgendwie nebenbei noch Erkenntnisse gewinnen, haben Bock auf Wahrnehmung und auch motorisches Lernen. Und jetzt stehen wir da vorne. Und was ist unsere Aufgabe? Noch detailliertere Ansagen? Noch mehr zu machen? Nein, eigentlich doch nicht. Eigentlich ist doch die Aufgabe von uns, ich denke jetzt gerade laut, weniger zu machen. Das nicht mehr zu füttern. Das heißt, den Raum zu öffnen, sich unbeschämt, ich greife jetzt wieder das Wort der psychologischen Sicherheit mit auf, sich unbeschämt, also unbeschämt Dinge leicht zu machen.
Ich habe auch gerade gedacht, ich finde, unsere Rolle ist im besten Fall, und ich glaube, das ist total schwer, zu verkörpern, dass es völlig okay ist, sich auf allen Ebenen zu bewegen in der Klasse. Ob ich jetzt heute, sag ich mal, ich greife das auf, überall die Basic-Variante mache, weil ich merke, boah, ich brauche gerade irgendwie einfach Stabilität und Ruhe und will mich irgendwie mehr spüren. Und vielleicht ist aber auch eine Person da, die heute ganz gute Voraussetzungen mitbringt, sich ein bisschen an diesem interessanten Bereich zwischen Irritation und Komfortzone zu bewegen. Weil ich finde, sonst droht ja wieder die Gefahr, wenn wir sagen, die brauchen jetzt alle Ruhe und ich lasse so den Leistungsgedanken ganz raus, ne? Also den Leistungsgedanken ganz rauslassen wäre natürlich immer wünschenswert. Aber wenn wir auch eine Möglichkeit rauslassen, wo jemand auch auf dieser motorischen Lernebene jetzt eine Erfahrung machen kann, dann finde ich, ist das eher, droht die Gefahr, dass wir dann eher in diesem Rückzug und ich schone mich und so uns zu stark davon abgrenzen im Sinne von, ich lerne dann vielleicht einen anderen Modus, der so das Gegenteil von dem ist. Das ist vielleicht auch schon eine Verbesserung im Gegensatz zu, ich kann nur irgendwie reinpowern. Und ideal wäre ja aber, wenn ich das wirklich verinnerlichen kann und mich nicht total jetzt abgrenzen muss von, jetzt macht jemand anders gerade die und die Variante, die komplexer ist und ich bleibe auf der Stufe stehen und damit fein zu sein.
Voll. Ich schmeiße jetzt aber noch mal was rein.
Ja.
Das weniger machen, das ich sag mal basic bleiben, ist es nicht auch schon Entwicklungsbereich? Nur halt von der anderen Richtung. Weil, wenn ich gefüttert bin durch Leistung, Selbstoptimierung in meinem Alltag, weiß nicht, stressiger Manager-Innenposten, weiß nicht, selbstständig, Abteilungsleitung, whatever, kennst du selber. So, dann komme ich ja aus einem System, mit meinen Affen auf meinen Schultern. Und ich frage mich jetzt gerade, ist es nicht weniger, also ist es nicht mehr Komfortzone zu sagen, so, wir machen heute eine Practice Class, also nehmen halt eher 10, 12 Kilo auf Kraftsport oder ich sag mal Bahu-Sprech übersetzt, als zu sagen, so, heute machen wir anstelle von einer Practice eine Basic. Da wird doch das Alarmsystem viel mehr angehen. Oder zumindest der Entwicklungsbereich. Vielleicht ein kurzzeitiges Aufbäumen und dann. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber machen wir nicht auch gerade irgendwie wieder so ein bisschen den Fehler, dass wir Lernen und Leistung so in einen Topf schmeißen? Ja. Weil, also ich glaube, dass das total wichtig ist, einen Raum zu schaffen, wo Menschen die Möglichkeit haben, aus dem Leistungssystem auszusteigen. Und deswegen so dieses Verkörpern von,
okay, du so, hast recht.
Das ist alles okay hier, ne? Du kannst hier kommen, wie du heute willst.
Aber ja.
Ich frage mich auch, können wir das in dem Moment für die Leute entscheiden, die kommen? Ne? Oder manchmal kann ja auch das eine Brücke sein. Manchmal brauche ich vielleicht, dass der Leistungsaffe mit im Boot ist oder auch die ersten 50 Minuten mit im Boot ist, damit ich nachher 10 Minuten Shavasana machen kann oder so. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber also heißt, ich würde gerade mal behaupten, wenn, also den Modus der Leistungsgesellschaft zu verlassen, muss nicht heißen, die Basic-Variante zu machen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Das kann das heißen in ganz vielen Fällen, aber es ist vielleicht nicht die einzige Form.
Ich glaube, das, was ich gerade mit reinbringe, ist, ich weiß nicht, auf Englisch würde ich es jetzt Behavior benennen. Also sagen wir Persönlichkeit. Wir haben eine Persönlichkeit, die wir mit reinbringen. Oh, sorry Leute, heute ist es sehr komplex. Wir haben ja eine Persönlichkeit, die wir in unseren Lernraum reinbringen. So. Wir haben ja schon gesagt, Lernen findet statt, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, also nicht ganz erfüllt werden, wenn etwas vielleicht auch mal anders passiert und wenn auch vielleicht Fehler auftreten. Das Beispiel hattest du ja jetzt in den vorletzten, also in den letzten Folgen immer wieder benannt und gesagt, boah, ey, wenn ich irgendwie aus etwas rauskomme und mich umorientiere, dann passiert da ja ein Lernprozess. So. Ich hänge mich, also vielleicht hänge ich mich gerade wirklich dran auf, an diesem Wort Leistung, aber lass es uns jetzt mal mit Persönlichkeit umschreiben. Wenn ich jetzt mit einer Persönlichkeit ankomme, die sehr leistungsorientiert als Wert ist, so, dann habe ich innerhalb dieses, ich sag mal, dieser Kompensation oder dieser, ich sag mal, meinem Wertesystem, meiner Struktur, die Möglichkeit ins motorische Lernen oder ins Wahrnehmungslernen, wie auch immer, zu kommen. Aber ist nicht die Aufgabe von uns LehrerInnen auch manchmal genau an dieser Stelle einen Spannungsbogen aus Fehlern, Erwartungen, die ja nicht erfüllt werden und es einfach anders zu machen als erwartet, zu setzen, damit der Mensch aus seinem leistungsorientierten Persönlichkeitsmerkmal rausgeschoben wird, um überhaupt wieder in so einen, ich sag mal, weniger selbstoptimierten Lernprozess zu kommen.
Meinst du, dass es nicht reicht, als LehrerIn zu verkörpern, es ist hier völlig okay, alles, was du hier heute machst, und es geht mir nicht um Leistung, sondern dass wir dazu zusätzlich eigentlich die Verantwortung haben, zu sensibilisieren dafür, dass es was braucht, um aus dem Leistungsmodus auszutreten. und dass es Ruhephasen zum Beispiel braucht oder
Guidance, dass wir quasi, ja.
Also zu sensibilisieren dafür, dass wenn Yoga immer nur herausfordert ist, dass dann irgendwas schief läuft,
ja.
Sozusagen.
Ja. Es war jetzt ein langer Bogen.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch in Teilen irgendwie zeigt, wie sehr das einfach in uns steckt, ne?
Ja.
Also wie schwer es ist, auch selbst in der Theorie jetzt darüber zu reden, frei von Leistungsaspekten. Ne?
Ja.
Also, ja.
Das ist echt schwer. Ich glaube auch nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns diesem Thema halt gewidmet haben und das Thema Lernen und Leistung und Optimierung vielleicht auch irgendwann nochmal spezieller aufs Nervensystem bezogen irgendwie drauf eingehen.
Ja, und ich finde es gerade aber irgendwie auch nochmal wichtig, weil wir jetzt ja dieses ganzheitliche Erkenntnis lernen als Ursprungsidee von Yoga postulieren wollen, weil das so sehr in Vergessenheit gerät in der heutigen Zeit, finde ich, ist auch eine gewisse Falle, Leistung als was Negatives irgendwie zu deklarieren. Und das finde ich, also natürlich im Extrem, ne, Selbstoptimierung, Leistung über die Grenzen hinaus auf Dauer ist natürlich etwas, was nicht gesund ist. Aber ich finde auch letztlich wichtig irgendwie, ich glaube eigentlich, um ein gesundes Verhältnis zu Leistung zu entwickeln, dürfen wir es auch nicht verteufeln, sondern irgendwie, das ist schwer, finde ich, in der heutigen Zeit, weil es so überpräsent ist und weil es eben so in unserer DNA quasi drinsteckt, dass eben diese Ursprungsidee des Yoga, dass wir diese Prägung erkennen und davon auch, wenn nötig, einen Schritt zurücktreten können und dann freier agieren können, dass das eben so schwer ist und dass wir dann eher in so ein Abgrenzungsding fallen und Leistung so ein Stück weit verteufeln und das irgendwie raushalten wollen. Aber ich glaube, dass es auch, also da gibt es noch eine Stufe drüber,
ja,
wo wir irgendwie ein entspanntes Verhältnis entwickeln können zum Thema Lernen und Leistung oder Herausforderungen, wo wir auch die positive Komponente von Leistung irgendwie auch wieder wertschätzen können. Das ist ja was Cooles auch. Und auch ja irgendwie, das ist ja auch eine tragende Säule unserer Gesellschaft oder auch für ein funktionierendes Leben, was wir führen, so in ausgewählten Bereichen. Sofern ist halt nicht immer der einzige Modus und nur höher, schneller, weiter. Also so quasi das, was der Kapitalismus sozusagen immer mehr rauspresst, sozusagen aus der schon ausgequetschten Zitrone.
Voll. Sollen wir das für heute so stehen lassen?
Genau. Vielleicht mit ein paar Fragezeichen schicken wir euch jetzt.
Ich glaube, ihr dürft euch auch gerne, meldet euch und sagt einfach, wie ihr mit diesem Thema umgeht und wie ihr zu dem Thema Leistung, Lernen steht und in Bezug auf Yoga, aber in Bezug auch auf einfach das bewegende Lernen, Bewegungsangeboten, Sport, wie auch immer.
Genau, vielleicht haben wir euch heute teilweise in ein kleines Labyrinth unserer Gedanken mitgenommen.
Ja.
Darf vielleicht auch mal sein.
Voll, absolut. Ja. Okay, Chrissy.
Mach's gut, Lena.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.